Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
GKV-Finanzen – Belastungsprobe für das solidarische System. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit Christian Keutel, Fachbereichsleiter Haushalt und Risikostrukturausgleich bei der Siemens Betriebskrankenkasse und profilierter Gesundheitsökonom. Im Gespräch werden zentrale Fragen rund um die aktuellen Haushaltsrisiken und Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Krankenversicherung beleuchtet. Von den Ursachen der Beitragsexplosion und dem Rekorddefizit von 48 Milliarden Euro über die Herausforderungen bei der Sicherung von Leistungsansprüchen bis hin zu den dringend notwendigen Strukturreformen und politischen Weichenstellungen. Keutel ordnet die aktuellen Finanzzahlen ein, analysiert die Spielräume der Politik und gibt einen Ausblick, wie das System langfristig leistungsfähig und solidarisch bleiben kann.
Christian Keutel ist seit 2018 Fachbereichsleiter Haushalt und Risikostrukturausgleich bei der Siemens Betriebskrankenkasse in München. Nach der Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten hat er berufsbegleitend einen Bachelor und einen Master in Gesundheits- und Bildungsökonomie absolviert und promoviert derzeit im Bereich Gesundheitsökonomie an der Universität Leipzig. Frühere Stationen seiner Karriere waren leitende Funktionen im BKK-Dachverband und bei der Salus BKK, wo er für Finanzcontrolling, Risikostrukturausgleich und Versorgungsplanung verantwortlich war. Keutel engagiert sich in verschiedenen Fachgremien zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA und veröffentlicht regelmäßig Analysen zur GKV-Finanzierung. Seit 2023 ist er Host des Keuteltier-Podcasts.
Die Siemens Betriebskrankenkasse SBK ist eine bundesweit geöffnete Krankenkasse mit Sitz in München, die mehr als 1 Million Versicherte betreut und für persönlichen Service, innovative Zusatzleistungen und solide Finanzierung steht.
Schönen guten Tag, Herr Keutel. Ich freue mich, dass Sie Zeit für unseren Podcast finden.
Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Das Thema der GKV-Finanzen wird ja in diesen Tagen wieder drängender. Meine Frage an Sie als Experten, wie ist denn so Ihre Meinung? Wohin geht der Trend?
Des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes oder generell der Trend in der GKV, was so die Einnahmen und Ausgaben betrifft?
Na, kurzfristig ist es der Zusatzbeitrag und langfristig natürlich die Gesamtentwicklung. Danach wird sich ja immer der Zusatzbeitrag ab.
Ja, also ich schätze, was auch ein bisschen abgeleitet ist aus den politischen Äußerungen des Bundeskanzlers, dass ja keine Zusatzbeitragssatz oder keine Beitragssatzerhöhung in der Sozialversicherung kommen sollen. Wir hatten ja schon mal mehrere Jahre, wo man sich nicht drauf geeinigt hat. Da gab es zwei sogenannte Schätzerkreistableaus, also wo die Einnahmen und Ausgaben geschätzt werden. Die differieren dann, wenn man sich nicht einigen kann. Das Offizielle ist dann aber immer das, auf das sich die Mehrheit einigt, sind ja drei Parteien. Das heißt, wenn zum Beispiel das BMG, das Bundesgesundheitsministerium, das BAS sich einigen, dann steht es 2-1, wenn die GKV nicht mitstimmt. Und dann wäre das offizielle Tableau. Und dann hätte man einen rechnerischen Bedarf, einen rechnerischen Zusatzbeitragssatz. Denn wir wissen ja alle, im letzten oder für dieses Jahr ist ja eine Wahnsinnssteigerung von 1,7 auf 2,5 gekommen. Dass das nochmal in der Form passiert, würde ich jetzt ausschließen. Auch der Bedarf ist sicherlich nicht da, aber tatsächlich ist der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz, der festgelegt ist, 2,5. Der tatsächlich erhobene ist gewichtet aber 2,93. Deswegen ist für mich vorstellbar, dass es politisch auf 2,9 ausgeht, aber die Range von Ausgabenschätzung und Einnahmenschätzung zeigt eher so 2,9 bis 3,05. Da würde ich es einfach verorten, aus meiner Perspektive natürlich ohne zu wissen, was da jetzt konkret drin steckt. Aber wie gesagt, das sind ja die Prognosen, führen wir ja auch fort und stellen die auch an für uns. Und sind ja da auch im Austausch. Wenn ich sage, wir Kollegen aus der GKV, wir reden ja auch drüber, wie kann es ausgehen, um ein bisschen zu planen. Denn wir fangen damit ja nicht erst im Oktober an, sondern sind ja schon unterjährig immer dabei, das zu bewerten.
Inzwischen ist das Pflegekompetenzgesetz in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat geschickt worden. Und mit diesem Gesetz war verbunden das sogenannte Sparpaket, mit dem der GKV-Zusatzbeitrag bei 2,9% stabilisiert werden sollte. Was erwarten Sie vom Vermittlungsausschuss und welche Auswirkungen könnte das Verfahren insgesamt haben?
Ich erwarte konkret, dass der Vermittlungsausschuss dem bis jetzt zustimmt. Denn alles andere wäre schon fast Hohn. Also wir reden davon, 1,8 Milliarden Euro sind 0,1 Zusatzbeitragssatzpunkte. Ja, das ist viel Geld, das Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen zahlen müssen. Und zwar geht es ja nicht darum, den Krankenhäusern Geld zu streichen, sondern sie bekommen nur weniger mehr. So muss man es genau sagen. Alles andere ist ein bisschen geheuchelt, denn wir können gerne einen Blick auf die Zahlen werfen, aber ich kann es auch erklären, was dahinter steckt. Deswegen, aber die Frage zu beantworten, ich erwarte, dass Sie zustimmen. Im Wohle der Sozialversicherung, zum Wohle der Versicherten Ihres Landes, unseres Landes.
Wenn Sie kurz erläutern würden, worum es eigentlich geht, weil das ist manchmal für unsere Hörerin nicht ganz nachvollziehbar.
Mache ich gerne. Also der Gesetzgeber streicht eine Regelung, die er erst kurz vorher eingeführt hat, nämlich die sogenannte Meistbegünstigungsklausel. Ein deutsches Wort, deutscher geht's kaum noch. Was steckt dahinter? Die Krankenhäuser kriegen jedes Jahr Anpassungen, Erhöhungen von den sogenannten Landesbasisfallwerten. Das sind die Kosten, die Betriebskosten, die sie brauchen, um das Krankenhaus am Laufen zu halten. Das sind so rund 4.000 Euro. Und der erhöht sich jedes Jahr. Und diese Meistbegünstigungsklausel sagt einfach, es orientiert sich entweder an der Grundlohnrate, also wie sich das Entgelt für uns Deutschen im Durchschnitt erhöht, oder an dem Orientierungswert, das das Bundesamt, das Statistische Bundesamt ermittelt. Und ganz witzig, immer das Höhere. Und wenn man das streicht, was erst kurz vor eingeführt ist, dann führt das zu dieser Einsparungssumme. Das heißt einfach nur, sie bekommen immer noch mehr, aber nicht mehr so viel mehr wie geplant. Und im Kontext vielleicht einfach mal, wir geben pro Jahr 110, 120 Milliarden Euro aus für Krankenhaus. Das ist natürlich viel Geld, aber im Verhältnis zu der Gesamtsumme, die dahinter steckt, ist es fast nichts. Und ganz ehrlich, für 2025 war es so, dass wir für die ersten 9 Monate knapp 7,4 Milliarden Euro oder fast 10% mehr gezahlt haben als im Vorjahr. Ich stelle mir schon die Frage als Bürger, wo geht denn das ganze Geld hin? Also ich sehe nicht mehr Krankenhausplätze, ich sehe nicht mehr Krankenhäuser, ich sehe in der Qualität wenig Veränderung, die ist nach wie vor sehr gut. Wo geht das Geld hin? Und das kann man nicht auflösen, das wird nicht aufgelöst und die Frage ist dann schon, warum braucht es denn einfach immer nur mehr Geld? Und deswegen in Relation zu setzen, das ist halt wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist Geld, was das Krankenhaus, die Krankenhäuser nicht per der Gießkanne brauchen und deswegen lieber zielgerichtete Maßnahmen und das Geld zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger einsetzen.
Kommen wir aber zur Ausgangslage. Also wenn wir nochmal schauen, Herr Lauterbach hatte ja die Aufgabe, eine nachhaltige GKV-Finanzierung auf den Weg zu bekommen. Das hat er auch in eines der Gesetze für das Folgejahr reingeschrieben. Und es gab wohl auch irgendwann zum Fristende in einem Mai, gab es dann auch irgendwelche Ideen, die dann in der Ressortabstimmung der untergehenden Ampel bis heute schlummern. Die Kollegin Waken arbeitet sich ein und hat erstmal viele Kommissionen auf den Weg gebracht. Halten Sie das eigentlich, sagen wir mal, für die sinnvolle Art und Weise, sich dem drängenden Thema der nachhaltigen Finanzierung zu nähern?
Okay, das muss ich gestuft beantworten. Ja, Frau Waken ist definitiv nicht zu beneiden. Das sind Erbhöfe. Das sind aus den letzten Jahren sehr viele gesetzgeberische Versäumnisse passiert, weil man eigentlich nur versucht hat, streichen Sie eigentlich, man hat versucht, die Einnahmeseite zu stabilisieren. Die Einnahmeseite ist nicht das Problem der GKV. Die ist seit Jahren konstant. Das läuft gut. Das läuft stabil, das läuft sicher. Das Problem bei der Einnahmenseite kommt erst noch, wenn die Demografie zuschlägt. Das tut sie nämlich bisher noch nicht. Das heißt, wenn die sogenannten Babyboomer in Rente gehen, ist es so, dass wenn man Rente bekommt, ist sie ja geringer als das Arbeitsentgelt. Und es ist in der Umlagefinanzierung so, dass man prozentual vom Einnahmen Beiträge zahlt. Das heißt, wenn mein Brutto weniger wird, wird auch die Abgabe der Beiträge weniger. Das heißt, es wird weniger Beiträge eingezahlt und dieses Problem existiert de facto noch nicht. Das kommt. Das Einnahmenproblem der Umlagefinanzierung kommt noch, existiert aber aus meiner Sicht noch gar nicht in der Form, die wir noch zu erwarten haben in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Das heißt, das kommt verschärfend noch dazu. Unser Problem ist das Ausgabenproblem. Und da gibt es seit auch vor Herrn Lauterbach andere Minister, die einfach sehr viele Gesetze gemacht haben, die einfach nur mehr Geld gekostet haben. Mehr Geld gekostet haben im Sinne von, man hat mehr Geld ausgegeben, was man nicht hatte im Hinblick auf die gute konjunkturelle Lage. Was passiert, wenn die konjunkturelle Lage oder wenn mal eine Krise kommt, wie eine Pandemie passiert, dann ist es stabil haltbar, weil wir viele Reserven hatten, die sind weg. Das heißt aber, die Ausgabensystematik ist so, dass wir uns ja von die Einnahmen und die Ausgaben so weit entkoppelt haben, dass das gar nicht mehr zu schließen ist. Es ist eine strukturelle Schieflage der Ausgaben und Einnahmenentwicklung. Das große Problem sind die Ausgaben. Wenn man das mal so pro Kopf nimmt, einfach mal, dass man einen Wert hat von 2013 bis 2025, es sind die Ausgaben pro Kopf gestiegen um 67% und die Einnahmen durch den normalen Beitragssatz, nicht den Zusatzbeitragssatz, nimmt nur den allgemeinen Beitragssatz, den der Gesetzgeber festlegt, nur um 44%. Das heißt, diese Lücke, diese Schieflage wird finanziert nur durch Zusatzbeitragssätze. Also Arbeitgebende und Mitglieder, Versicherte, die zahlen die Zeche zwischen, wir haben zu viele Ausgaben und zu wenige Einnahmen durch den allgemeinen Beitragssatz. Das wird nur dadurch geregelt. Und mal so vom Volumen her, wir sind gestartet 2013, 190 Milliarden Euro Ausgaben. Jetzt haben wir 341 Milliarden Euro dieses Jahr. Also diese Entwicklung ist mit der schieren Zahl fast gar nicht mehr zu beschreiben, wie viel Geld wir im System haben. Es ist genug Geld da, aber die Ausgaben werden immer weiter gepusht. Es werden Dinge entbudgetiert. Es hat sicherlich alles auch eine Bewandtnis und eine Rechtfertigung. Aber selbst meine Oma hat schon mal gesagt, ich kann nicht mehr Geld ausgeben, als ich habe. Das macht Minus in der Tasche. Und sie kommt aus Baden-Württemberg, ist eine Schwäbin. Deswegen würde ich sagen, das ist schon sehr, sehr drauf ausgelegt. Und auf das Thema der Kommission. Ich kenne viele der Professorinnen und Professoren persönlich durch auch wissenschaftliches Arbeiten und so weiter und auch durch den Austausch bei verschiedenen Fachkonferenzen. Die sind alle sehr fähig. Aber es ist so, die Lösungen liegen hier auf dem Tisch. Seit 10 Jahren wissen wir doch, wo das Problem liegt. Es löst aber keiner. Die Professorinnen und Professoren können das jetzt zusammentragen, können es eigens gewichten. Was ist ihr Schwerpunkt? Wie schaffen wir es? Aber eine Versorgungsstruktur, eine Versichertenstruktur, eine Ausgabenstruktur, wie man Vergütung regelt, Sektoren überwindet, das ist eine politische Entscheidung. Ich persönlich glaube, dass diese Kommission eigentlich nur der Rechtfertigung dient, etwas politisch zu tun und nicht dem Wählerinnen und der Wählerin Rede und Antwort zu stehen. Das ist eine Art Selbstschutz, denn das wird unschön. Es wird Einschnitte geben müssen. Aber bei einem Volumen von 340 Milliarden Euro, wir können ja nicht immer mehr Geld reinpumpen. Wir müssen irgendwann anfangen, Effizienzreserven zu nehmen und die sind machbar. Wir leisten uns ein sehr teures Gesundheitswesen. Wie gesagt, die Ausgabenzuwächse sind enorm und trotzdem kriegen wir immer wieder gespiegelt, es reicht nicht zum Beispiel im Krankenhaus, die Krankenhausstruktur zu finanzieren. Da frage ich mich allerdings bei über 100 Milliarden Euro pro Jahr, wo soll die Reise denn da noch hingehen? Und wir haben deutlich weniger Fälle als noch vor 2019. Das heißt, wir reden vor der Pandemie, hatten wir hatten wir mehr Fälle als jetzt im Krankenhaus. Kann man keinem Ökonomen erklären, aber kann man auch keinem Mediziner erklären. Es krankt also an der Systematik und da muss man halt dran. Die Frage, wie viele Krankenhäuser brauchen wir noch, ambulant, vorstationär, wie kann man Vergütungsregeln vereinfachen, wie kann man entbürokratisieren? Die Anzahl der Krankenkassen wird oft genannt. Was sind Wege und Möglichkeiten? Es liegt ganz viel auf der Straße. Es wird aber auch ganz viel Nebelkerzen gezündet. Denn eins ist sicher, das, was wir jetzt haben, diese Ausgabenschwemme pro Jahr, ist nicht mehr finanzierbar und schon gar nicht mehr in der Tendenz durch die demografische Veränderung finanzierbar in der Zukunft.
Gehen wir mal beispielhaft zur Krankenhausreform. Das war ja fast das Hauptanliegen von Karl Lauterbach. Er hat dann auch entgegen aller Prognosen durch beide Kammern unseres politischen Systems bekommen.
Es entlockt mir ein müdes Lächeln. Ja, ich bin jetzt kein absoluter Experte für Versorgungsstrukturen, mache den Job aber schon ein paar Jahre. Genommen fast 3 Jahrzehnte, habe also ein paar Berührungspunkte. Zu meiner Einschätzung ist, und da teile ich es auch mit Expertinnen wie Herrn Professor Busse, Herr Professor Schreieck oder auch der Bundesrechnungshof, die gesagt haben, wir müssen was an der Struktur machen, wir haben zu viele Fälle, es ist zu teuer. Viele namhafte Ökonomen sagen das auch, Mediziner sagen das und die Frage ist halt, wie erreichen wir das? Erreichen wir das wie in NRW mit Leistungsgruppen? Wahrscheinlich ja, wenn man es konsequent umgesetzt hätte. Aber letztendlich hat der Bund sich von den Ländern sehr viel diktieren lassen aus meiner Sicht, denn letztendlich zahlt die Krankenversicherung und der Bund das meiste an Geld für die Krankenhausstruktur und die Länder am wenigsten. Das ist ja geteilt. Betrieb ist ja eigentlich Aufgabe der Krankenkassen und Investitionen der Länder und die Länder erfüllen seit Jahrzehnten nicht. Da fehlen Milliarden. Das wird kompensiert durch Steuergeld, beziehungsweise man hat irgendwann angefangen, die Versicherten dafür bezahlen zu lassen. Das ist ein Thema, es wird abendfüllend werden für ein Interview, aber letztendlich ist es so, dass das Krankenhaussystem so nicht finanzierbar ist, das wissen auch alle. Und korrekterweise müsste man feststellen, Versorgung, Qualität ist wichtig, Leistungsgrundsätze, also Spezialisierung. Und was wollen wir uns als Gesellschaft leisten? Wir wissen alle, wenn Notfall ist, ist Zeit wichtig. Das heißt, die Notfallversorgung ist ein Thema, das muss berücksichtigt werden. Es wird aber separat geplant. Notfallversorgung wird separat geplant, Krankenhausstrukturreform wird separat geplant, ambulante Vergütung wird separat geplant. Keine Verknüpfung. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, mit der Reform, wie sie jetzt umgebaut worden ist, wird ja ein Großteil nach hinten geschoben. Der relevanten Faktoren wird ja nach hinten geschoben, man hat sich das quasi ein bisschen erkauft, um diese, wie nennt man das, diese kalte Reduzierung von oder Krankenhausschließungen einfach zu vermeiden. Das ist aber nicht gut, denn letztendlich schleppen wir seit Jahren Krankenhäuser mit, die allein schon gar nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Wirtschaftlich im Sinne von, die werden gestützt, um ein Krankenhaus zu erhalten, obwohl sie zu wenig Patienten haben uns auch zu wenig und auch nicht wirtschaftlich arbeiten können. Und die Frage ist, warum halten wir das? Weil wir als Gesellschaft eine Maximalversorgung haben wollen. Und zwar für einen möglichst günstigen Preis. Das widerspricht sich aber, wenn ich möglichst viel Qualität, viel Versorgung, viel Angebot haben möchte, ist der Preis nicht billig. Und jetzt sind wir an der Grenze, wo Preis und Leistung, Kosten-Nutzen, übersetzt, viel relevanter wird, weil die Ressourcen knapper werden und auch klar ist, wir können uns auch aufgrund der demografischen Struktur vorstellen, beziehungsweise berechnen, wie viel mehr Patientinnen und Patienten wir haben, sicherlich. Das heißt, wir haben jetzt zum aktuellen Zeitpunkt zu viel Häuser. Irgendwann müssen wir dafür sorgen, dass wir ausreichend Häuser haben, Krankenhäuser haben zur Behandlung und Menschen, die uns behandeln. Also Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachkräfte, was machen wir denn mit denen? Also wir produzieren Fälle, um Abrechnung zu optimieren, Erlösoptimierung. Das heißt, wenn ich als Patientin, als Patient ins Krankenhaus gehe, kriegt das Krankenhaus Geld. Gehe ich nicht dorthin, kriegt es das Geld nicht. Und da ist halt die Frage, ist zum Beispiel diese Vorhaltekostenpauschale, also das Zahlen eines pauschalen Betrags, damit das Krankenhaus existiert, sinnvoll, ja oder nein, und in welchen Aspekten? Und da geht mir die Diskussion nicht weit genug, denn die Angst aus der Politik heraus, die verständlich ist, dass meine Wählerinnen und Wähler das sanktionieren, wenn ich ein Krankenhaus direkt in der Umgebung schließe, ist schon beträchtlich vielmehr. Und die Frage ist halt tatsächlich, fährt jemand für einen geplanten elektiven Eingriff nicht auch 5 oder 10 oder 15 Kilometer? Wenn ich doch weiß, dass in einem Ort, ich komme aus Koblenz, würde nach Köln fahren, sind 100 Kilometer und da ist der absolute Spezialist, der macht das 50 Mal im Jahr, nur er. Und der vor Ort macht es 3-mal. Wen nehme ich denn? Der es 3-mal macht, oder gehe ich lieber zu dem, der es 50-mal gemacht hat, der auch weiß, was er tut. Der weiß es auch. Mediziner bei uns sind top ausgebildet, ganz klar. Aber das ist so ein Aspekt der Qualität, der kommt zu wenig an. Und wie gesagt, im Spannungsfeld der Finanzierungsfrage muss man einfach einen Abstrich machen. Und der kann nur, aus meiner Sicht nur lauten, wir müssen kalkulieren, was brauchen wir was brauchen wir in 5, in 10, in 25 Jahren an Häusern, an Mitarbeitenden und dann das so zu strukturieren, dass es auch passt. Und auch klar den Menschen zu sagen, wir machen das, weil es tut jetzt weh, weil wir das wollen. Wir wollen, dass ihr im Alter gut versorgt seid, denn wir werden alle älter in der Gesellschaft, das ist einfach ein Fakt. Ja, und wir wollen nicht nur, dass unsere Großeltern gut versorgt sind, sondern dass wir in 15, 20, 35 Jahren auch gut versorgt sind. Und die Weichen müssen wir jetzt stellen. Wenn wir die in 35 Jahren anfangen zu stellen, werden wir es nicht mehr erleben, dass wir irgendwie noch gut versorgt sind. Und so, sag ich mal, Auswirkungen wie in England, das möchte doch keiner. Mit einem nationalen System, wo es eine Krankenversicherung gibt, die entscheidet, ob man einen elektiven Eingriff mit 80 noch kriegt, also eine künstliche Hüfte, oder ob ich das selbst zahle für ein paar tausend Euro. Das wollen wir in Deutschland nicht. Wir sind ein Sozialstaat und können stolz drauf sein, auf die Entwicklung, nur die Strukturen müssen angepasst werden. Das erfordert Mut und nicht die sogenannte deutsche Angst vor allem.
Beim KHAG, also der Änderung des KHVVG, es ist ja so, dass inzwischen die ersten Lesungen im Bundestag und im Bundesrat gelaufen sind. Und dort haben sich die Bundesländer mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft ein Stück weit zusammengetan und adressieren da gemeinsam Kritik. Sie warnen vor einem kalten Durchschleppen nicht lebensfähiger Standorte. Ist da die Stoßrichtung des KHAG die richtige verglichen mit dem ursprünglichen Ansatz unter Minister Lauterbach?
Es ist nicht der perfekte Ansatz, aber ich glaube, das sind die Wege, die Schritte, die wir gehen müssen. Denn wir haben zu viele Krankenhäuser, wir haben zu viele Krankenhausbetten, wir haben zu viele Krankenhausbehandlungen, wir haben zu wenige Menschen, Pflegefachkräfte, die in den Häusern sind. Die muss man gezielter einsetzen. Das heißt, wir werden Häuser schließen müssen und müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass Notfallmedizin und Basismedizin, ich sag extra Basismedizin für Notfälle, über Primärarztversorgung und so weiter in Zentren gewährleistet ist. Aber ich brauche nicht überall ein Riesenkrankenhaus, sondern ich muss auch verstehen als Bürgerinnen und Bürger, dass ich auch mal 10 Minuten mit dem Auto fahren muss, mit dem Bus fahren muss, wo ich sonst vielleicht zu Fuß hingegangen bin. Und das ist wichtig, dass die Struktur zukunftssicher gemacht wird für uns, für unsere Kinder, für alle Menschen. Und das muss einfach jetzt passieren. Deswegen, ich verstehe, dass sich die Krankenhausgesellschaft mit den Bundesländern ins Vernehmen setzt, denn letztendlich ist es ja so, dass die Bundesländer seit Jahren zu wenig Geld für die Investitionskosten zahlen. Sie möchten immer noch weiterhin wenig Geld zahlen. Das muss dann also von jemand anders gezahlt werden. Das geht ja nur über die Beitragszahler. Also deswegen, also 8 Milliarden Euro ist so der Schnitt, den man pro Jahr braucht. Die Bundesländer zahlen 4 und dann in unterschiedlichen Höhen. Und das muss ja kompensiert werden und das wird kompensiert durch die Beitragszahlerinnen.
Gut, aber wenn man jetzt so in die Politik reinhört, dann kommt zum Beispiel die Idee einer Praxisgebühr 2.0, obwohl die, sagen wir mal, auch Steuerungsprobleme hat, weil manche Menschen, die wirklich zum Arzt müssten und sich das nicht leisten oder ersparen wollen, Stichwort Schwaben, die werden dann ernstlich krank und wer wiederum zahlt, denkt, jetzt habe ich aber quasi die Flatrate und darf besonders oft zu meinem Arzt. Und ein anderer Punkt, es wird ja sehr viel darauf gehofft, dass wenn man quasi ein Primärarztsystem einführt, dass dadurch dann quasi die Ausgaben sinken würden. Wie halten Sie denn sowohl Praxisgebühr als auch Fokussierung auf dem Primärarztsystem? Glauben Sie, dass das der Gamechanger ist bei den Ausgaben?
Nein. Aber beantworten wir die erste Frage. Praxisgebühr. Ich habe sie noch erlebt in der Kundenberatung und habe dann bei den sogenannten Zuzahlungsbefreiungen, also wenn jemand deutlich mehr Eigenanteil hat, als er rechtlich tragen muss, es gibt dann eine gewisse Grenze zur Zuzahlung, Eigenbeteiligung, wenn ich die überschreite, kriege ich einen Teil davon wiedererstattet, das wissen viele Menschen nicht. Und bei der Praxisgebühr war es so, ich habe teilweise Erstattung gehabt, 80 Euro. Das ist also für jedes Quartal plus Zahnarzt jedes Quartal. Und das waren Menschen mit Einkommen, mit niedrigem Einkommen. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie machen die das? Denn sie mussten zum Arzt. Die Menschen, die wirklich müssen, die zahlen. Und dieses Flatrate-Gedanke, ob der damit besser oder weniger gut funktioniert, ich glaube nicht. Es ist eine Mentalitätsfrage. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, dafür sehe ich die EPA als Gamechanger, wenn ich ehrlich bin, die Leute erkennen, was kostet mich denn eigentlich so ein lustiger Besuch? Nichts, weil ich zahle ja die Beiträge. Das mag durchaus sein. Aber was kostet es denn die Gesellschaft, wenn ich denn pro Arztbesuch 150 Euro, 200 Euro oder mehr, wenn ich bei einer digitalen, beim MRT oder so weiter bin, ambulante Behandlung, das kostet ja richtig Geld, ja. Und ich sehe es ja nicht, weil ich die Rechnung nicht bekomme. Und was nichts kostet, das ist nichts. Ja, das ist dieser Mitnahmegedanke, dieses All-You-Can-Use-Gedanke, ja. Diese Mentalität. Deswegen glaube ich, dass die Praxisgebühr nicht wirklich lenkt und steuert, weil die es sich leisten können, die zahlen es und gehen dann halt trotzdem oft. Die es sich nicht leisten können, gehen dann vielleicht gar nicht mehr. Und die Frage ist das, was wir als Gesellschaft wollen? Deswegen sage ich persönlich nein. Ich finde es wichtig, dass wir den Menschen bewusst machen, in Transparenz und in Bewusstsein, Gesundheitsverantwortung zu erkennen über die EPA, über die Anfragen über die Krankenkassen. Also meine Krankenkasse stellt das auch zur Verfügung über die App. Kann man sich die Leistungsausgaben anschauen und abrufen. Und da kann man sehen, was koste ich denn? Also was koste ich die Gesellschaft? Und diese Verantwortung zu übernehmen, unnötige Arztbesuche zu vermeiden, liegt in unserer Verantwortung. Und die Frage tatsächlich, ändert das Primärarztsystem? Es ist, glaube ich, sehr präsent geworden aus Baden-Württemberg, schon wieder sind wir in Baden-Württemberg, zur Grenze zu Frankreich. Frankreich hat ein Primärarztsystem, die haben es sehr interessant gelöst und ich glaube, das ist so das Modell, was man für Deutschland möchte. Mein Kollege Uli König hat mir das mal so erklärt, dass die KV und das dort gesehen haben, also die Kassenärztevereinigung als Standesvertretung der Ärzte, haben das aus Frankreich in Frankreich gesehen, wollten das für Deutschland und haben das auch so als Forderung gerne präsentiert. Und die Politik hat es irgendwann aufgegriffen und gesagt, das könnte eine Möglichkeit sein. Der Zugang zur ambulanten Behandlung nur durch den Hausarzt kann sinnvoll sein, wenn die Strukturen dafür geschaffen sind und auch die Verantwortung klar ist, der Hausarzt darf auch nicht überbelastet werden, weil seine Aufgabe ist ja nicht nur zu steuern, auch sicherlich, aber auch dafür zu sorgen, dass der Hausarzt nicht übermäßig nur in dieser Steuerungsfunktion ist, sondern er soll behandeln. Also ärztliche oder sprechende Medizin machen, Untersuchungen, Behandlung, kurative Medizin. Und wenn ich nur lotse, das ist schwierig. Also Telemedizin wäre für mich zum Beispiel relevanter oder wie gesagt, dass das auch ein relevanter Faktor ist und dass das groß gedacht wird, nicht dieses kleine. Wenn wir das jetzt anpacken, packen wir es in 5 oder 10 Jahren wieder an, wenn wir wieder in anderen Situationen kommen. Deswegen sind mir die Kommissionen, die wir gerade haben zur Finanzierung, dadurch, dass da auch Versorgungsspezialistinnen sind, ist mir das wichtig, dass sie das mitdenken. Und das macht es auch ganz klar, wenn man sich die Schwerpunkte anguckt, die die Professorinnen und Professoren haben, dass sie das können. Und ich habe die Hoffnung, dass sie das tun und das direkt mitbewerten dürfen. Also klarer, konkreter Auftrag durch die Politik, das ist eure Aufgabe. Kurz zusammengefasst, Praxisgebühren, nein, danke. Primärarztsystem, ja, gerne. Aber wie gesagt, in der Struktur, die entsprechend zukunftsfähig ist.
Ein weiterer Punkt ist, dass zum ersten Mal die gesetzlichen Krankenkassen über den GKV-Spitzenverband eine Klage eingereicht haben, um gegen die versicherungsfremden Leistungen vorzugehen. Konkret in diesem ersten Paket ist quasi die zu geringe Zahlung der Versicherungsleistung für die Bürgergeldbeziehenden adressiert. Da geht es um eine Summe von rund 10 Milliarden und eine Krankenversicherungsvorständin hat da auch hochgerechnet, dass das im Laufe der Jahre schon über 100 Milliarden Euro wären, die quasi falsch bezahlt würden, nämlich von Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen. Mhm. Wie ist Ihre Meinung zu dieser Klage? Klärt die etwas? Weil man hatte ja auch schon mal in dem letzten Koalitionsvertrag, also dem der Ampel, war ja schon drin, dass diese Unwucht, dass diese zu geringe Zahlungen, dass die ausgeglichen werden sollten, was ja nicht stattgefunden hat.
Es stand sogar in den letzten beiden davor. Also das heißt, zweimal Legislatur, zweimal nichts passiert. Und die Kollegin hat das schon ähnlich oder richtig gut gerechnet. Über den Zeitraum hinweg ist es viel, viel Geld. Und wahrscheinlich ist es sogar noch viel, viel mehr, weil wir uns jetzt nur einen Aspekt raussuchen, der sehr griffig ist, den auch alle Menschen nachvollziehen können, warum die GKV im Sinne ihrer beitragszahlenden Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, Versicherten klagt. Denn es geht darum, dass wir Aufgaben des Staates übernehmen, unter anderem die Versorgung der Bürgergeldbeziehenden, aber auch Leistungen zum Schutz der Familie, Familienversicherung, die Beitragsweise und so weiter. Und so. Also ein Riesenvolumen. Pro Jahr hat das IGES-Institut und ich glaube auch das WIG-2-Institut, zwei gute gesundheitsökonomische Institute, rund 50 Milliarden Euro mal berechnet. Pro Jahr. Und wir kriegen einen Steuerzuschuss, der das abdecken soll, von 14,5 Milliarden Euro. Die Diskrepanz ist also mehr als 10 Milliarden Euro pro Jahr. Und das ist der erste Schritt, um einfach auch die Verantwortung wieder in die Hände zu geben, wo sie heraus resultiert. Und das ist der Staat. Wir übernehmen die Aufgaben gerne, wir koordinieren das, wir rechnen das ab. Dafür sind wir da, das können wir. Aber nicht auf Kosten aller Beitragszahlenden und Beitragszahlenden. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die über Steuern finanziert werden muss. Und da kann man das aufzählen. Das sind halt Mutterschaftsleistungen, Kinderkrankengeld, alles das, was zum Schutz Familie und Ehe und einfach wichtig ist, ganz sicher, ne, zur sozialen Sicherung, aber nicht Aufgabe der Krankenversicherung ist. Und dementsprechend, ja, ich finde es einen guten Schritt. Und man hätte ihn sicherlich auch bei ganz vielen anderen Aspekten durchführen können. Aber wir sind ja nicht klagefähig in allen möglichen Bereichen. Das heißt, wir können nur klagen tatsächlich gegen Zuweisung aus dem RSA, quasi, das brauchen wir nicht erklären, aber letztendlich das Geld, das wir bekommen, kommt aus einem Verteilungsschlüssel und das wird ja beklagt. Also wir gehen den Umweg, weil wir nicht direkt ans Bundesverfassungsgericht gehen können. Also das, auch das ist ein bisschen komisch. Also wir tragen die Verantwortung, dürfen aber nicht prüfen lassen, ob das, was wir tun, auch richtig ist im Sinne des Grundgesetzes und ich hoffe, dass das auch mal eine Botschaft ist. Niemand tut das gerne. Niemand hat auch persönlich da irgendwas von, denn es geht darum, zukunftsfest zu sein, zukunftssicher zu sein und rechtssicher zu sein. Und deswegen glaube ich, dass der Schritt der richtige ist.
Kommen wir zum Ende. Sie sind ab morgen befördert. Ich habe nämlich die Kraft, Sie zu befördern. Und zwar sind Sie Bundesgesundheitsminister. Und dürfen Sie loslegen, was würden Sie tun, damit die GKV-Finanzen nachhaltig werden?
Ich würde kurzfristig, jetzt kommt's, dafür werden mich alle hassen, ein Preismoratorium einführen. Das heißt, ich würde die Leistungs- oder die Ausgaben insgesamt, alle Ausgaben, Leistungen, Verwaltungskosten auf das begrenzen, was auch die Einnahmen betrifft. Das heißt, wenn die Einnahmen um 4% steigen, steigen auch die Ausgaben maximal um 4%. Das kann man noch staffeln, vielleicht nach Verteilung und so. Das ist, die Ausgestaltung steht eben frei. Das wäre das Erste, was ich tun würde. Um das Jahr 25, 26 zu stabilisieren, denn es wird ja kein Steuergeld geben. Dann die versicherungsfremden Leistungen versuchen, mit dem Kollegen Klingbeil zu lösen, was schwierig sein dürfte. Aber dann die Strukturreform. Ich würde die Kommission, den Kolleginnen und Kollegen dort, den Wissenschaftlern vertraue ich sehr, das zusammen machen, und ich würde Leute aus der Praxis hinzuführen. Denn nur Wissenschaft alleine hat sich auch gezeigt, das ist halt schwierig, denn da sind halt verschiedene Aspekte zu betrachten, ne? Und deswegen würde ich das erweitern, um Menschen aus der Praxis, insbesondere aus den von den Leistungserbringenden, aus den Patientenvertretungen, ähnlich wie es im GBA ist, aus der Kassenlandschaft, und zwar Pragmatiker und keine, nicht unbedingt Verbandsmenschen, obwohl ich da auch mal gearbeitet habe und weiß, dass die sehr gut sind, und würde dann möglichst schnell dazu übergehen, das SGB V neu zu schreiben. Weg mit den Sektoren, andere Vergütungsregeln, keine Vergütungsanreize, die Fälle, also die Masse an Behandlungen notwendig machen, sondern andere, und tatsächlich zu schauen, wie ich die Versorgungsstruktur mit den Kolleginnen und Kollegen der Länder organisieren kann. Denn ich glaube, die Verantwortung der Versorgungsstruktur, sowohl die Länder haben die den besten Einblick, das muss man anders lösen, denn dieser Widerspruch Bund und Land blockiert ja die Versorgungsstruktur. Das heißt, die Krankenhausreform blockiert sich größtenteils durch den Föderalismus, so gut er auch ist und so berechtigt er auch ist. Letztendlich braucht es immer einen, der entscheidet. Diese ganze Diskussion um den schlechtmöglichsten Kompromiss halte ich für nicht zielführend. Das heißt, wenn ich bestelle und bezahle, dann möchte ich auch entscheiden. Das heißt, lass das doch die Krankenversicherung machen. Dafür gibt es die Selbstverwaltung. Im Sinne der Patientinnen und Patienten mit den Krankenhausgesellschaften. Lass es doch direkt die Krankenhäuser mit den Krankenkassen machen. Ob es schlechter oder besser wird, weiß ich nicht, aber es wäre mal eine Alternative, denn ich glaube, dass die ein großes Interesse haben, bestmögliche Versorgung, Stabilität und Sicherheit zu bedringen und auch die Arbeitsplatzsicherheit der Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, zu erhalten. Und das wäre so das Erste, und dann würde ich lange in Urlaub fahren, glaube ich, nach der Nummer.
Angenommen, wir sprechen uns Ende 2030, also in 5 Jahren, wieder. Woran würden Sie messen, ob die Reformen und die Vorhaben der Jahre 2025 und 2026 erfolgreich waren? Was wäre da so Ihr Ausblick?
Auch mehrere Faktoren. Als Gesundheitsökonom würde ich sagen, der Outcome wäre wichtig. Outcome heißt vielleicht Lebensalterentwicklung in Deutschland. Wir sind nämlich in Europa Mittelmaß, also eigentlich auch schlecht, kann man sagen, für das Geld, was wir investieren, dass wir eine stabile Lohn-Nebenkostenquote haben, vielleicht wieder 40% oder drunter, das wäre wünschenswert. Und vielleicht auch, dass die Menschen kein Mangelgefühl haben. Ich weiß, das ist schwer zu messen, aber dieses Gefühl zu haben, ich bekomme nicht zeitnah einen Arzttermin, das muss raus aus Deutschland. Dafür, dass wir so viel Geld ausgeben, dass wir so gute, qualifizierte Menschen im Gesundheitssystem haben, muss das raus. Der Zugang ist gut in Deutschland, und ich möchte halt keine Verhältnisse wie in den USA, wo ich mit Geld behandelt werde, nur mit Geld, oder ein staatliches Modell wie in England. Das kann es halt nicht sein. Ne? Das wären so meine Kriterien. Es ist etwas weich, wenn ich um die Lebensqualität gehe, aber vielleicht finden wir Indikatoren, um es zu messen. Vielleicht befragen wir doch einfach mal die Bevölkerung. Wäre doch mal ein leichtes Thema. Also nicht diese, ne, das, was verfassungsrechtlich bedenklich ist, diese klassischen Bürgerbefragungen. Aber vielleicht kann man sie ja irgendwie mitnehmen. Das wäre eine schöne Sache.
Ja, Herr Keutel, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen privat und beruflich alles Gute und danke für die Zeit, die Sie für unser Gespräch gefunden haben.
Sehr gerne. Danke gleichfalls.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.